Deutschlandfunk Kultur. Vollbild. Das Filmmagazin.
Vollbild, der Kinojahresrückblick 2019. Im Studio ist weiterhin Anke Lewicke bei uns. Wir wollen jetzt das deutsche Kinojahr unter die Lupe nehmen. Und ich finde es ja gut, dass wir da gerade Patrick Vollrath mit 7500 gehört haben, weil doch gerade dieses Jahr ganz deutlich einen Trend gezeigt hat. Das deutsche Kino erlebt gerade eine Blüte an sehr interessanten Debütfilmen.
Und der erfolgreichste Vertreter ist da sicherlich Systemsprenger von Nora Finkscheid. Ein Wahnsinnserfolg, der sicherlich alle erstaunt. Was macht den Film eigentlich so erfolgreich in unseren Kinos?
Ja, das ist eine interessante Frage. Hier sind wir wieder bei einer Außenseiterin. Also da zieht sich das Thema auch hier fort. Und ich hatte eine interessante Diskussion mit einer Freundin kürzlich über diesen Film. Und die hat diese gewagte These aufgestellt, die ich jetzt mal in den Raum stelle. Vielleicht könnten wir uns doch alle mit diesem kleinen Mädchen identifizieren, die immer wieder Amok läuft, die schreit. Also vielleicht fühlen wir nicht nur mit ihr und fühlen die Unmacht eines Systems, sondern vielleicht gibt es auch sogar so eine kleine Identifikation. Ich finde das gewagt, aber
also
vielleicht
das
ist was dran.
Okay, das ist in uns quasi der Anarchist ist, der raus möchte und durch die Benny, die da durch den Film läuft und die Scheiben sprengt quasi, dass wir das eigentlich auch, das ist wirklich die Umkehrung dessen, woran es glaube ich liegt.
Sie ist auf jeden Fall eine Sympathieträgerin. Sie ist ja die, der man so gerne helfen möchte auch.
Das ist,
ne? Sie ist ja nicht nur doof. Man fühlt so mit ihr, weil sie ja eigentlich Opfer ist dieser Mutter, die nicht besser kann, eines Systems, das ihr auch nicht helfen kann. Man möchte sie ja selber gerne retten.
Ja, man ist in dieser Helferposition drin und man denkt ja, wir sind ja so ein recht Sozialstaat und dann ist man so, ja, irgendjemand wird uns schon helfen, wenn es uns schlechter geht. Und wir sehen, dass selbst ein recht gut organisierter Sozialstaat an seine Grenzen stößt und dadurch entsteht so eine Art Hilflosigkeit, die sich, glaube ich, sehr
Unmacht,
direkt, ja, Unmacht transportiert. Schade, der Film wurde nicht nominiert für einen Oscar diesmal.
Aber hier in Deutschland immerhin 500.000 Zuschauer. Es ist unglaublich für einen Debütfilm.
Genau.
Wenn wir uns jetzt nach Zuschauerzahlen orientieren, da waren Der Fall Collini von Marco Kreutz-Peintner und Das perfekte Geheimnis wahre Kassenmagnete. Mehrere Millionen Deutsche haben sich die Filme mit Elias Mbarek angesehen. Was hat die Menschen ins Kino gezogen, Elias Mbarek?
Ja, ich glaube, wir müssen uns damit irgendwie zurechtfinden, dass Elias Mbarek so eine Art Will Smith des deutschsprachigen Kinos ist. Er zieht wirklich Massen. Er zieht Massen ins Kino. Denn diese beiden Filme sind schon sehr unterschiedlich. Der Fall Collini, der auf einer Schirach-Novelle basiert, die nochmal tief in die deutsche Vergangenheit reingeht, vor allem in Nationalsozialismus und auch mit den ganzen Rückblenden auch so eine Art Rückblicksporno ist. Da wird ja auch alles ausgestellt, was mit dem Zweiten Weltkrieg zu tun hat. Und Das perfekte Geheimnis, wiederum ein italienischer Hit, der am häufigst geremakte Film der Filmgeschichte, der ja auch über die Lügen einer Gesellschaft reflektiert. Nämlich, was erzählen wir unserem Partner und leben wir ein Leben? Ich glaube nicht, dass die Themen die Leute in die Kinos gezogen haben.
Ja, das ist ganz interessant, dass du das sagst, weil wenn wir jetzt so drüber sprechen, habe ich nochmal versucht, so den Fall Collini mir zu Augen zu führen. Ja, du hast recht, es geht um die deutsche Geschichte, aber was mir in Erinnerung geblieben ist, sind, wie dieser Film ständig Elias Mbarek irgendwelche Auftritte bereitet. Zum Beispiel, da war in seiner Freizeit dann ja auch noch Boxen, ne? Das sieht ja. Man dann ja immer schön so im Halbschatten in Szene gesetzt, damit man eben seine Muskeln und alles sieht. Und das bleibt mir dann von diesem Film. Das finde ich auch ein bisschen seltsam.
Ich würde das erweitern. Ich glaube, dass die Kombination Elias Mbarek und Bora Daktekin, die ja Das perfekte Geheimnis zusammen gemacht haben, auch so ein bisschen was sind wie eine Art Band inzwischen. Also so egal, welche Platte sie rausbringen, man geht erstmal hin. Oder anders gesagt, so ein bisschen wie das Jungsbündnis in USA, Brad Pitt, Matt Damon, George Clooney, die irgendwie
wow.
Die Oceans 11, 12, 13 sagen.
Mbarek würde das so gerne hören hier.
Na, ich glaube, da ist was dran. Die arbeiten seit 13 Jahren zusammen, seit Türkisch für Anfänger, der Fernsehserie. Dann war der Riesenerfolg von Fuck You Goethe.
Ja.
Ich glaube, die können inzwischen machen, was sie wollen. Die Leute rennen ins Kino, auch weil sie etwas bieten, was das deutsche Kino sonst nicht zu bieten hat, nämlich Mainstream-Comedy.
Hm. Aber da habe ich zwei Fragen. Was spielen Sie für eine Musikrichtung und wie lässt sich dann bei dem letzten Film doch der Konservatismus so ein bisschen erklären?
Ja, aber das ist schon, Susanne hat ja schon gesagt, dieser ganz gewisse Ton einer Mainstream-Comedy, die ja so präsent im französischen Kino ist, was wir regelmäßig in den deutschen Kinos sehen, den haben wir auch verdient in Anführungsstrichen. Und da ist ja auch erstmal nichts auszusetzen. Mich schockieren nur diese Zahlen von 4 Millionen Leuten, die sich Das perfekte Geheimnis reingezogen haben. Und sie wissen ja nicht, was Das perfekte Geheimnis ist, wenn sie da reingehen. Die Frage ist, ob sie zufrieden sind mit dem Film im Nachhinein.
Aber ich möchte noch mal hartnäckig bleiben. Wir haben die ganze Zeit anlässlich von Joker und so weiter darüber gesprochen, dass es so ein Flashback in so einer eher ja, konventionelle Haltung gibt, dass Ambivalenz nicht mehr erlaubt ist. Und bitteschön, da ist der Film doch nun mal ziemlich glatt gebügelt. Das finde ich eigentlich auch ein bisschen traurig, wenn ich da. Also, man
also
kann
ist das
sagen,
Kritik am Publikum, dass sowas erwartet und sowas gutiert?
Nee, ich würde einfach sagen, wir haben den Mainstream, den wir verdienen. Ja, vielleicht spiegelt sich da auch was wieder, genauso wie du das eben mit der MeToo-Debatte aufgegriffen hast, dass wir da eben auch lieber Helden haben, die doch so sich in gewissen Bahnen bewegen.
Wir fassen zusammen das, was Dominik Graf immer an dieser Stelle sagt, nämlich wir waren früher alle mal weiter. Weiter war auch vielleicht schon mal Andreas Dresen, aber er hat einen Riesenerfolg gefeiert mit Gundermann, also eine Art Nicht-Mainstream-Film und im Jahr des 30. Jubiläums des Mauerfalls eine Art Bestandsaufnahme der deutsch-deutschen Seele, weil auf den Straßen sehe ich ehrlich gesagt etwas anderes.
Naja, ich glaube, ich bin die Einzige von uns dreien, die diesem Film doch einiges abgewinnen konnte. Das sollte ich jetzt mal direkt sagen. Und für mich war das einfach nochmal einfach zurückgehen in die DDR und diese Geschichte aber auch nochmal zu vergegenwärtigen anhand eines Menschen. Und der ist eben kein Held, sondern hier haben wir wirklich diese Ambivalenz. Einerseits war er eben in der Stasi, andererseits hat er aber genau auch diese Lieder geschrieben, die so aus einer Stimmung rauskamen, die eben die DDR und die Solidarität und alles andere nicht so hochgejubelt haben. Also insofern fand ich dann schon den interessant, weil er für mich nochmal eine Gegenwärtigkeit hatte. Der hat die Geschichte nicht so mit diesen dunklen Farben in irgendwie was eingesperrt.
Und wenn wir schon am Anfang erwähnt haben, dass die Debüts so interessant sind, sollten sie wir vielleicht auch nochmal erwähnen. Es gab in dem großen Branchenmagazin EPD Film einen Artikel, der die deutschen Debüts gefeiert hat und vor allem herausgefunden hat, dass es weibliche Debüts sind. Also das melancholische Mädchen, 1000 Arten den Regen zu beschreiben, alles ist gut, Liebesfilm. Sehen wir da einen Aufbruch des deutschen Kinos? Sehen wir da quasi die Zukunft der nächsten 10 Jahre?
Ja, das sind natürlich erfreuliche Zahlen, aber darüber sollte man nicht vergessen, dass wir ja schon auch vor 2 Jahren Toni Erdmann hatten mit von Maren Ade oder Nicolette Krebitz, dass wir Caroline Link haben, Doris Dörrie. Es gibt also
alles
schon
die Debütanten?
Nein, aber ich möchte einfach mal sagen, es gibt eigentlich schon viele, viele Regisseurinnen und man muss einfach nur gucken, dass diese Regisseurinnen auch weiterarbeiten können, dass es nicht bei den Debüts bleibt. Und da muss man, glaube ich, einfach die Strukturen bei der Produktion umändern.
Da hast du sicherlich recht, aber das widerspricht ja nicht der These, dass es unglaublich viele gute Debüts gab. Golden Twenties von Sophie Kluge könnte man noch dazu nehmen, der Tochter von Alexander Kluge. Was ich finde, es sind alles sehr selbstbewusste, sehr eigene Auseinandersetzungen mit der Welt, mit Beziehungen. Wenn man sich anguckt, das melancholische Mädchen von Susanne Heinrich, bei dem Mädchen durch die Großstadt streift, ganz stilisiert, artifiziell und trotzdem unterhaltsam, feministische und kapitalistische Theorie verhandelt. Ich finde, es ist eine sehr ernsthafte und komplexe Auseinandersetzung mit der Welt, bei dem unbedingten Willen, dabei unterhaltsam zu sein.
Und vor allem auch mit dem anderen filmischen Bezugsrahmen. Also wenn wir die intellektuellen Filmmacher von Christian Petzold bis Maren Adem mal zusammenfassen, deren Bezugsrahmen, das ist ja noch eine Kinogeschichte, die eher stärker in der Mitte des 20. Jahrhunderts verankert ist, die haben schon eine ganz andere, das vielleicht mal Ghostbusters näher dran als vielleicht ein Claude Chabrol.
Auch und die ganzen Serien.
Ja, natürlich. Und auch die Serien. Und daraus, finde ich, wird es noch eine spannende weitere Reise geben mit diesen Regisseurinnen. Unsere Reise geht an dieser Stelle erstmal zu Ende. Das war unsere Runde über das deutsche Kinojahr 2019 und gleich wird es bei uns hemmungslos persönlich.